Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, du sitzt mir mal wieder gegenüber.
Mal wieder.
Ich möchte dich fragen, wie geht es dir?
Hallo Chris, erstmal. Mir geht's gut. Es ist alles okay, soweit.
Bist du auch schon in diesem Olympia-Fieber? Bist du auch drin? Guckst du auch jeden Tag?
Absolut. Ich bin Olympia-Ultra. Ich bin ready.
Stehst du um 4 Uhr morgens auf, um Herrenabfahrt zu gucken?
Ja, natürlich. Du nicht?
Was wäre deine Olympiadisziplin, wenn du jetzt bei Winterolympiade, sagen wir mal, mitmachst?
Ich würde sagen Rodeln. Auf jeden Fall Rodeln.
Rodeln ist so scheiße gefährlich.
Nein, aber ganz ehrlich, wenn ich überlegen würde, wenn ich jetzt nächstes Jahr, jemand würde mir sagen, würde mir Pistole auf die Brust setzen, würde sagen, nächstes Jahr musst du bei Olympia mitmachen. Mhm. Ich hätte keine andere Wahl. Da würde ich Rodeln nehmen. Weil, überleg mal, was brauchst du fürs Rodeln? Also, du brauchst erstmal Schwungmasse. Schwungmasse habe ich. Check. Dann brauchst du eine perfekte Liegeposition. Mhm. Habe ich auch. Mhm. Check. Eine gut sitzende Leggings, check. Also von meiner Seite aus, ich bin Olympia ready. Ich kann da runterpesen.
Bei Rodeln frage ich mich immer, warum kommt man auf die Idee, jetzt Profi-Rodlerin zu werden? Also man legt sich auf dieses Gestell, auf den Schlitten oder auf den Bob und hat einen Helm auf und dann guckt man im Eiskanal immer an die Decke. Also man flitzt da kerzengerade runter, so schnell wie es geht, aber im Prinzip, also man hat ja nicht so viel davon.
Der Spaß geht ein bisschen flöten so, ne?
Ja, beim Skifahren zum Beispiel kann man ja wenigstens noch ab und zu mal links, rechts gucken. Ach, guck da, schön Tannenbaum. Guck, da ist jemand mit einer Kuhglocke, feuer mich an. Beim Rodeln bist du einfach in diesem Eiskanal, der ist ja teilweise dann überdacht, so dass man nicht rausspringt, wenn man es zu wild treibt. Und das siehst du ja gar nicht.
Aber ich finde das auch irgendwie schön, weil es ist so diese perfekte innere Leere. Man liegt auf diesem Ding und man lässt es einfach passieren. Man lässt es mit sich machen. Ist so ein bisschen
so sieht es auch aus. So ein bisschen, man lässt es über sich ergehen.
Es ist so ein nihilistischer Sport. Du liegst da und denkst an das unendliche Nichts. Und du lässt es einfach geschehen. Und deswegen würde ich sagen, es ist mein Sport.
Der Kanal ist irgendwann zu Ende. Wie auch das Leben, ob wir lenken uns davon ab, dass alles ein Kreislauf ist und wir immer wieder hochgehen und einsteigen.
Vor allem, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es mega viele RodlerInnen auf der Welt gibt. Jetzt mal klischeehaft gedacht, fast alle Leute, die da antreten, kommen aus irgendeinem Wintersportgebiet. Klar. Die kommen immer aus Österreich, Schweiz oder Bayern. So, ich habe jetzt noch nie den norddeutschen Fiede gesehen, der da im Rodel da runtergerodelt ist. Das habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, die RodlerInnen-Crowd konzentriert sich auf einen ganz kleinen Radius in den Bergen. Ja. Und innerhalb dieser Crowd können die Leute ja noch entscheiden, was wollen sie machen. Sie können Abfahrt machen, sie können Weitsprung oder Skiweitsprung machen, sie können Rodeln, sie können Bob, sie können Skeleton, sie können alles. Mhm. Und ich glaube, von dieser schon kleinen Crowd entscheiden sich ja noch mal viel weniger Leute, sie machen Rodeln. Ich glaube, das ist so der hässliche Bruder vom Skeleton-Rodeln. Und ich glaube, es sind wirklich insgesamt Pi mal Daumen vielleicht 20 Leute weltweit, die rodeln und die treten einfach jedes Jahr an.
Naja, man sieht ja gerade an Olympia, da kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen und feiern ein Fest des Sports. Ist das nicht schön? Ja. Und da, gutes Stichwort, Skeleton ist ja das eigentlich umgekehrt, ne?
Ja.
Also jetzt mal für Laien gesagt, ne? Also man ist mit dem Kopf voran drauf und guckt quasi, wo man hinfährt. Und das finde ich nur noch, also das ist das eigentlich wirklich das Gegenteil von Rodeln,
weil
sieht man wirklich, das sieht man, wo man ins Verderben fährt.
Ja,
ne?
Also das ist lebensmüde.
Das nicht mal, ich lasse es über mich ergehen, sondern ich will einfach so haarscharf dem Tod entrennen. So.
Wenn überhaupt. Ja. Sterben wäre auch okay. Und ich glaube, das ist wirklich für die absoluten Abenteurerinnen. Also zum Beispiel Conny Reimann würde da mit Birkenstock, würde der Skeleton runterfahren. Für die Leute,
der würde auf dem Birkenstock runterfahren. Der würde sich einen großen Birkenstock anfertigen lassen, sich da reinschnallen und mit der Schnalle 2 Riemen zuziehen und dann runter mit. Ab dafür.
Mit dem Birkenstock-Modell Madrid fährt er ab.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich, das ist für die absoluten AbenteurerInnen und Rodeln ist eher so für die Gemütlichen, so wie ich. Und ich finde es auch so lustig, weil innerhalb von Olympia gibt es so extreme Unterschiede, was sie leisten müssen. Also wenn ich mir überlege, beim Eiskunstlauf musst du irgendwie mit 14 auf Speed sein und
keine Angst vor Spritzen haben.
Keine Angst vor Spritzen.
Und Infusion.
Hast Bulimie, ein Alkoholproblem, wirst gezwungen, geprügelt, seit du 4 bist auf der Eisfläche, musst da die perfekte Kür über 17 Minuten fahren mit 34 Drehungen, die irgendwie auch alle total gefährlich sind. Und dann auf der anderen Seite sind die Rodler. Die müssen einmal runterfahren. Die müssen einmal sich auf den Schlitten legen und ab dafür. Werden sie einmal so angeschubst und dann sind sie unten und dann ist es fertig. Sie müssen nur liegen die ganze Zeit. Das finde ich so geil. Es gibt so krasse Unterschiede. Deswegen frage ich mich, warum wählen Leute überhaupt noch Eiskunstlauf? Es ist ja viel schwieriger, da Gold zu gewinnen, als beim Rodeln.
Ja.
Sorry Leute, aber Rodeln it is. Ich bin dabei. Ich bin Olympia ready.
Jetzt ist ja, der Mensch war ja auch mal ein Tier. Oder immer noch, je nach Definition.
Ja.
Ich frage mich, machen Tiere auch Sport? Also wenn man jetzt, manchmal sieht man so dann bei diesen Wintersportorten, ne, sieht man dann so die Bäume und dann denke ich mir, stelle ich mir immer vor, wie da ein Eichhörnchen sitzt und zieht wieder die Thomas da ein nach dem anderen Eiskanal runter zwischen Kerzen gerade. Denkt das das Eichhörnchen, ja, casual, würde ich jetzt auch machen? Oder macht es es vielleicht sogar so auf alten Baumstämmen runterflitzen? Also machen Tiere Sport nur für den Sport, also nicht Nahrungsbeschaffung, sondern entweder aus Langeweile oder Eindruck schinden oder kräftiger werden?
Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, Tiere wollen Fun. Und vor allem Beispiel Eichhörnchen, wie du gerade schon gesagt hast. Mhm. Wir haben auch manchmal Eichhörnchen im Garten. Wenn ich die beobachte, die sind von morgens bis abends unterwegs. Die sind immer am Flitzen. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und du kannst mir nicht erzählen, dass sie die ganze Zeit Essen suchen. Die wollen auch einfach so ein bisschen Fun. Die wollen immer so ein bisschen die Krähen ärgern, die oben im Baum sitzen. Die haben, glaube ich, so ein bisschen Spaß. Und ich glaube, die wollen auch pumpen. Die wollen mehr Muskeln haben, damit die sich in der Natur natürlich durchsetzen können.
Der Mensch ist ja jetzt ein Büromensch geworden und muss deswegen ins Gym, um zu pumpen, damit man nicht kaputt Rücken hat oder man macht ihn im Gym kaputt, den Rücken, je nachdem. Jetzt frage ich mich, ob bei den Eichhörnchen auch sowas passiert ist. Also die gehen dann vielleicht mal an eine Mülltonne ran und finden da noch eine alte Currywurst drin vom Curry King und sind eigentlich auch vielleicht faul geworden. Vielleicht ist auch genau das Gegenteil der Fall, weil sie vertrieben worden sind und nichts mehr zu essen finden. Ja. Wir gehen mal davon aus, dass sie Curry King essen aus der Mülltonne.
Ja.
Müssen sie wohl dann auch sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Kalorienüberschuss oder Defizit, je nachdem, wie man es sieht. Jetzt muss ich mich noch bewegen, damit ich da auf meine 10.000 Schritte pro Tag komme.
Ja, ich glaube, die kaufen auch Eiweißpulver und sowas. Proteinpulver.
Eigentlich sind die Eichhörnchen so wie Kängurus in klein.
Ja.
Also wenn Eichhörnchen größer wären als der Mensch oder gleich groß, die würden uns alle einfach straight fressen.
Ja.
Bin ich davon überzeugt.
Ja, an Kängurus habe ich auch gerade gedacht. Die sind ja so extrem muskulös vom Kämpfen einfach, ne? Dann denke ich mir auch so, tut das nur, dass die andauernd kämpfen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die könnten einfach koexistieren. Aber es hat einen Grund, warum die so muskulös sind. Und das ist nicht nur Natur, sondern das ist auch Freihandelbereich im Gym. Ich glaube, nachts, wenn die Gyms geschlossen sind, werden die Tiere da einbrechen und werden das für sich nutzen.
Es ist ja so, Tiere, die haben Gefühle, das wissen wir. Die verspüren Schmerz, die verspüren Hunger, auch Freude, glaube ich. Aber haben sie auch Langeweile? Das ist eigentlich die Frage. Ist ihnen auch mal langweilig und sagen, jetzt muss ich mich irgendwie beschäftigen? Die Fische unter dem Eis denken dann, oh, über mir wird jetzt Eishockey gespielt. Wir könnten ja auch mal was machen. Gut, Eishockey fällt jetzt für die weg, ne? Irgendwie auch doof für die Fische. Sie wissen, wir werden nie Eishockey spielen können.
Aber vielleicht machen sie ihre Art, vielleicht machen sie so eine Art Völkerball, wo sie sich gegenseitig abwerfen mit irgendwas. Ich meine, die können auch Teams bilden. Barsch gegen Stör oder so. Statt der bunten Trikots haben die dann halt die Schuppen, ne? Aber ich glaube, dass sie sich durchaus, dass sie so Freizeitaktivitäten haben, die wir vielleicht nicht direkt als solche erkennen, als mit menschlichen Auge.
Ich glaube, für Fische ist so ein typisches Spiel Verstecken. Das könnte ich mir vorstellen, dass die ganze Zeit Verstecken spielen.
Ja.
Aber so als einfach aus Freude.
Aber niemand sucht. Das hat dir nur niemand gesagt.
Ja, so wie bei uns damals.
Ja.
Ich sage jetzt auch mal so Hunger, Angst, Müdigkeit, das sind ja so Grundgefühle, ne? Da gibt's ja auch ein bisschen spezifische Gefühle, sowas wie Langeweile oder Eitelkeit. Peinlichkeit. Haben Tiere auch Schamgefühle? Sagen die auch, ja, ich kann jetzt nicht zum anderen Ast rüber fragen, ob die noch Nüsse haben, Papa. Ich trau mich nicht. Geh doch selber, Papa.
Ja, so. Vielleicht gibt es auch so Tierdrinnis, die so introvertiert sind und dann immer den Kürzeren ziehen.
Meinst du, die machen dann manchmal vielleicht so ein Dosentelefon so nachts? Ja. Eichhörnchen.
So introvertierte Spechte, die dann so ganz leise gegen den Baum, weil sie niemanden stören wollen.
Ich bin Specht, ich muss hier klappern.
Es tut mir leid.
Aber ich möchte nicht so laut, Leute. Es tut mir leid.
Ich möchte nicht die Aufmerksamkeit erregen.
Stell dir vor, du bist ein Vogel, fliegst im Schwarm und dann auf einmal fällt dir ein, scheiße, ich muss hier gar nicht Richtung Westen. Ich muss eigentlich gegen Osten. Und dann musst du drehen, dann musst du ausscheren und so tun, als würdest du telefonieren und dann umdrehen.
Oder wenn du aus Versehen als Bienenkönigin geboren wirst und du bist aber Drini und dieses scheiß Volk schwirrt immer um dich rum und beschützt dich den ganzen Tag, sitzen die dir auf der Pelle.
Da frage ich mich, kann man als Bienenkönigin auch sagen, ich lehne das Amt ab, Ich nehme es nicht an. Ich stehe nicht zur Verfügung.
Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube nämlich nicht in der Natur. Und deswegen ist man als Tiertrainer ganz schön aufgeschmissen, weil die Natur kennt keine Empathie. Da wird einfach gemacht. Und die verfolgen dich dann und die sind dann um dich rum 24/7. Apropos verfolgen, was mich verfolgt hat, und das haben ja alle anderen, die das hier gehört haben, auch mitbekommen. Ich habe ja diesen Anruf getätigt bei einem wichtigen geschäftlichen, bei einer wichtigen geschäftlichen Situation und die Person hat ja abgenommen und gesagt, ich rufe gleich zurück. Dann hat sie nicht zurückgerufen über Stunden.
Wie lange ist das schon her jetzt? 3-4 Wochen?
Ja, sie hat nicht zurückgerufen über Stunden, dann habe ich eine Nachricht geschrieben, dann hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, dann habe ich wieder gewartet, dass sie anruft, dann hat sie wieder nicht angerufen, dann habe ich eine Woche gewartet und dann hast du, Chris, Gott sei Dank, für mich da angerufen und dann ist Folgendes passiert. Du hast da angerufen und die Person hat gesagt, ich rufe gleich zurück.
Ja.
So, und dann?
Da wusste ich, ich sitze im selben Boot wie du.
Habe ich gesagt, selbe Schicksal ereilt dich jetzt. Und dann hat sie nicht zurückgerufen. Dann hast du der Person auf WhatsApp geschrieben, weil sie gesagt hat, schreiben Sie mir auf WhatsApp, wenn ich es vergesse. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe natürlich nicht auf WhatsApp geschrieben, weil man denkt, das ist privat, das macht man nicht. Dann hast du auf WhatsApp geschrieben und dann ist es wirklich passiert, es ist geschehen. Es gab einen Termin. Es wurde vereinbart. Es hat was bewirkt, dran zu bleiben.
Ich habe die Person auch direkt festgenagelt. Ich habe gesagt, wann kann es stattfinden?
Ja.
Per Nachricht. Ich glaube, das ist wichtig. Nicht fragen, konnten Sie sich schon mal in Erfahrung bringen, wann Ihr Kalender noch freistellen hat, sondern direkt sagen, wann passiert's.
Ja, ich hätte es aber auch alleine wahrscheinlich nicht nochmal gemacht. Da muss man auch sagen, manchmal braucht man dann auch Hilfe von außerhalb, weil da dranbleiben, das ist einfach schwer. Für Leute, die dann direkt, bei mir ging dann direkt das Kopfkino an, habe ich schon wieder irgendwas falsch gemacht, finden die mich doof, darf ich das nicht machen, komme ich blöd rüber, will die mich nicht anrufen. Und dann manchmal braucht man einfach einen Blick von außen.
Ich muss auch sagen, bei mir ist WhatsApp auch noch eine Trennung zwischen SMS. WhatsApp ist ganz klar privat.
Ja.
Und manchmal merkt man dann so, Leute geben plötzlich die Handynummer an andere Leute weiter und dann kriegt man eine berufliche Anfrage. Und da kann ich auch mal sagen, wenn man sicher gehen will, ich glaube, bei dir ist es ganz ähnlich, dass ich nicht antworte auf berufliche Anfragen, dann schreibt man mir eine WhatsApp.
Ja.
Dann werde ich auf keinen Fall antworten. Ja. Dann wisst ihr, ihr kriegt keine Antwort von mir.
Das steht noch unter Instagram-DM und Twitter-DM. Das ist so weit unten.
Ja, es ist halt einfach so zwischen irgendwelchen Memes und Gehaltsverhandlungen. So, das kann ich nicht handeln, das muss getrennt werden. Und deswegen hast du ja auch nicht per WhatsApp geschrieben, sondern SMS, weil ich finde, SMS ist eine sehr gute, unkomplizierte, aber formelle Sache, um Leute zu kontaktieren.
Ja, ich finde WhatsApp ist zu privat. Da sieht auch jeder dann mein lustiges Hundeprofilfoto. Das will ich gar nicht.
Ich habe auch noch einen Nachtrag oder ich sag mal so eine Erweiterung, eine Expandierung von einem Thema, was wir, ich glaube, in der letzten Folge oder vorletzten Folge mal angeschnitten haben.
Ja.
Und zwar, es geht um Aufzüge und Aufzugfahrten insbesondere. Und da möchte ich einen Introvert-Tipp loswerden. Trenne ab.
Introvert-Tipp.
Ein Introvert-Tipp aus der Community und ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal darüber geredet haben. Ich bin sehr unsicher, aber es ist ein wichtiges Thema, Aufzug fahren, wie kann man verhindern, dass da Leute zusteigen und es gibt wohl einen Trick. Ich habe ihn noch nicht selber ausprobiert. Wenn man die Schließentaste und die Etage gleichzeitig drückt im Aufzug, dann soll wohl der Aufzug direkt in die Etage fahren, ohne Zwischenhalt. Also wenn du vom Erdgeschoss in die dritte Etage fahren willst und dann drückst du Schließen und 3 und dann steigt in der ersten und zweiten Etage niemand ein.
Moment, das ändert alles. Das ist sick.
Ja, mich hat's auch aus den Socken gehauen.
Also wenn das wirklich funktioniert, dann drehe ich am Schlappen. Das ist ein neues Leben dann jetzt.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit dem Aufzugmodell zu tun hat. Fährt man Schindler, fährt man was anderes.
Ja.
Da muss man dann gucken, ist es Modell 2, Modell 3? Muss man vielleicht mal gucken auf die Seriennummer, ob es dann funktioniert?
Boah Leute, alle müssen es austesten. Alle, die in der Nähe von einem Aufzug sind. Wir haben hier leider keinen Aufzug in der Wohnung, aber vielleicht hat jemand einen. Bitte probiert es aus, postet es auf Insta, macht eine Story, zeigt uns, ob es funktioniert. Wenn es wirklich funktioniert, dann haben wir hier gerade ein mächtiges Wissen geteilt.
Und dann mache ich nämlich auf Google Maps so eine Karte und zeichne alle Aufzüge ein, im deutschsprachigen Raum oder auch international, wo man dann die Nummer mit dem Schließen-Taste drücken kann und man direkt dann hinfährt. Das würde mich sehr interessieren. Haut mal eine Story raus, haut mal was bei Twitter raus, Leute.
Das würde jetzt wirklich alles ändern. Dann würde jetzt ab 2022 würden alle Leute beim Aufzug mega lange warten, weil die Leute alle direkt zu ihrer Etage fahren. Vielleicht haben wir jetzt gerade was ganz Schlimmes. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Den Aufzug der Pandora haben wir geöffnet. Scheiße. wenn das wirklich funktioniert, ne?
Das ist gefährliches Wissen, staatszersetzend, auch demokratiefeindlich. Das aber ist, das muss sie aushalten.
Das ist wie dieser Trick bei den Ampeln, wenn man unten dran drückt. Ja, aber das ist doch auch eine urbane Legende,
also,
oder?
Also den Trick, also wir sprechen von Fußgängerstreifen, Zebrastreifen an Ampeln, wo man dann an diesem gelben Kästlein, gibt's ja den Knopf, so, ich bin hier, bitte warten, steht dann da auf der anderen Seite, wo man drückt, um zu signalisieren, dass jemand wartet, damit die Ampel dann irgendwann auf grün umstellt. Und dann gibt's aber, ich weiß zum Beispiel, in Bern, in der Schweizer Stadt, gibt's wohl den Trick, und ich glaube auch in Berlin, dass man quasi, es gibt diesen gelben Kasten, und dann fasst man an die Unterseite des Kastens, und dann ist hinten so eine Taste, eine Metalltaste oder so, und wenn man die, ich meine, dreimal drückt, dann soll es schneller umstellen. Ist ein Mythos? Ist es eine Legend? Eigentlich ist es was für Myth Germany.
Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn du überlegst, was eine Ampel für Auswirkungen hat auf den Straßenverkehr, was dann drumherum auch alles passiert, das ist ja nicht nur diese Ampel, sondern es ist ja eine Kettenreaktion quasi, was dann passiert, die kann man doch nicht von einer Ampel aussteuern. Ich weiß genau, wie heftig es sein kann, weiß ich übrigens von meinem Abi-Streich. Als ich Abi gemacht habe, als wir die Prüfung durch hatten, fanden wir es mega lustig, die ganze Stufe in dem Ort einen ganzen Kreisverkehr zu blockieren, indem wir da immer im Kreis gelaufen sind, von vier Seiten Autos halten mussten.
Funny.
Und das, mega funny, und das ungefähr eine Viertelstunde. Komplett im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer Stau. Es kamen dann überall Staunachrichten. Und wirklich, die haben uns wirklich mit der Polizei gedroht und alles. Also es war wirklich richtig hart. Und wir dachten so, ja, wir machen hier ein bisschen Fun am Kreisverkehr. Aber das hat dann natürlich mega Auswirkungen auf alles, wenn da irgendwie 200 Autos warten. Es ist echt verrückt.
Man könnte natürlich dann auch eine ganze Stadt lahmlegen, wenn man jetzt wirklich am gelben Kästlein unten drücken kann. Stell dir vor, alle Leute in Berlin, die das wissen, gehen zusammen auf die Straße und drücken an jedem Fußgängerübergang dieses Kästlein, kompletter Stau.
Ich glaube, wir werden jetzt alles lahmlegen. Wir werden einen Aufzug- und Straßenverkehrschaos hier gerade anrichten.
Ich glaube, Leute werden ausrasten an Ampeln, an Kreuzungen. Schaufenster werden eingeschlagen, Molotow-Cocktails fliegen rum.
Scheiße.
Das ist gefährlich.
Was haben wir getan? Ich fühle mich wie bei The Tribe, eine Welt ohne Erwachsene. Alles ist möglich. Wir können die Ampel stoppen, wir können den Aufzug direkt hochfahren.
Hey, wir brauchen eigentlich ein draußen Investigativteam, das jetzt zwei Dinge aufklärt, also in Erfahrung bringt. Können Aufzüge direkt in die Etage fahren mit dem Trick, den ich gerade vorhin vorgestellt habe? Und ist das möglich mit diesen Ampeln? Haben wir vielleicht jemanden, Whistleblower aus dem...
haben wir Leute, die auch rausgehen unter euch?
Haben wir einen Whistleblower aus dem Ampelsystembereich? Eine Person, die da Hintergrundwissen mitbringt.
Straßenverkehrsamt.
Genau, haben wir jemanden da? Das würde mich sehr interessieren.
Erfahrungsgemäß, egal worum es geht, wir haben immer jemanden in der Community, der genau aus dem Bereich kommt und uns darüber aufklären kann. Deswegen, ihr seid gefragt. Bitte, probiert es aus mit dem Ampeltrick. Es gibt ja den Enkeltrick, wir machen den Ampeltrick. Und dem Aufzugtrick. Also wenn das beides oder auch nur eins davon funktioniert, dann muss ich sagen, das ändert wirklich alles.
Moment mal, Ampeltrick, ist es das, wenn Olaf Scholz sich verdünnisiert? Yes, Satire, so geil.
Ampeltrick ist, wenn die Koalition sagt, sie würde was verändern nach der CDU und dann plötzlich passiert doch nichts.
Yes, High Five.
Der Ampeltrick, yes.
Satire, geil. Das war der Introvert-Tipp aus der Community. Mir haben einige Leute diesen Trick zugesandt. Ich möchte jetzt wirklich wissen, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Und dann werden wir davon berichten.
Ja.
Introvert-Tipp.
Julia, ich habe jetzt mal ein persönliches Anliegen noch. Also es ist jetzt etwas, was aus dem privaten, streng privaten Bereich kommt. Und das möchte ich mal mit dir besprechen. Ich habe eigentlich ein Problem. Und zwar, du weißt, ich habe mal früher Musik gemacht, da war ich bei verschiedenen Instrumenten.
Mein Beileid.
Da war ich bei verschiedenen Instrumentallehrkräften und auch kenne einige MusikerInnen, die, ich sag mal, aus dem Jazz und dem Improvisationsbereich. Und das ist ja so, ich sag mal so, das ist nicht Mark Forster und nicht Max Giesinger. Da kann man keine Lanxess-Arena oder eine Mercedes-Benz-Arena füllen. Das ist eher im kleinen Bereich.
Ja.
Und da muss man natürlich um Aufmerksamkeit buhlen. Man versucht, alle Leute zum Konzert zu bewegen, die man kennt, wenn man eins spielt, weil sonst kommt da halt wirklich niemand.
Ja.
Man muss werben, man muss sich den Arsch aufreißen, das ist wirklich anstrengende Arbeit. Und jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Und zwar, Leute in diesem Umfeld verschicken manchmal so Newsletter. Und zwar ungefragt an Freunde und Familie, an Musiker, KollegInnen. Ankündigung, in zwei Wochen habe ich dort und dort ein Konzert. Und jetzt habe ich einen alten Instrumentallehrer, der mir seit, ich sag mal, 10, 12 Jahren jeden Monat Newsletter schickt Und zwar nicht ein Newsletter, der so mit einem Programm, mit so einem Online-Formular ausgefüllt wird, sondern er schreibt wirklich E-Mails. Also wirklich E-Mails. Liebe Freunde, liebe Familie, hier sind die Konzertdaten, hier sind die Projekte, die ich mache, dort findet es statt und das ist die Uhrzeit.
Das ist aber auch süß.
Ja, klar, und ich unterstütze das auch, aber jetzt gibt's mehrere Punkte. Also erstens habe ich die Person seit 12 Jahren nicht mehr gesehen. Mhm. Ich wohne auch schon seit fast 10 Jahren nicht mehr an diesem Ort, wo die Person lebt. Ich kann also auch gar nicht an diese Konzerte. Jetzt bin ich mittlerweile sogar in Deutschland, also nochmal irgendwie 700 Kilometer weiter weg. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit, diese Konzerte zu besuchen. Und jetzt ist es so, habe ich mir natürlich überlegt, Newsletter abmelden. Ne? Man scrollt runter, guckt man, ich brauche ihn nicht mehr, ich lösche ihn immer, ich lese ihn gar nicht mehr, ich lösche ihn direkt weg. Jeden Monat. Jetzt ist es so, wenn ich den abmelden möchte, da ist das nicht einfach eine E-Mail-Liste, wo man sich austrägt und dann passiert das automatisch und dann gibt man auch einen Grund an. Es ist keine Liste, wo man sich dann einfach austrägt, sondern man muss eine Mail schreiben. Hallo XY, ich möchte deine E-Mails, deine Konzertempfehlungen sehr persönlich vorgetragen zu deinen Projekten, wo die nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten, nicht mehr bekommen. So, das ist ja ausgeschlossen, ne?
Ja.
Was würdest du mir raten? Soll ich es einfach stillschweigend weiter löschen? Soll ich es als Spam markieren, dass es direkt in Spam-Ordner geht? Soll ich einfach das runterschlucken oder soll ich in die Offensive gehen und sagen, hey, ich schätze das sehr, ich schätze deine Arbeit sehr, aber die E-Mails, die brauche ich nicht mehr.
Also ich, wie du gerade schon gut angesprochen hast, würde, glaube ich, den Weg wählen, sie umzuleiten, die E-Mail, dass du sie nicht mehr siehst, aber ihm auch nicht schreiben musst. Mhm. Weil das ist, glaube ich, unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Er macht sich sehr viel Arbeit, für ihn ist es sehr wichtig. Und ich glaube, er möchte nicht wissen, wen das nicht alles nicht interessiert. Weil ich glaube, MusikerInnen wissen das auch, dass das eigentlich die meisten nicht interessiert. Sie versuchen einfach noch ein paar Leute dafür zu mobilisieren. Ja. Ich glaube, in Spam umleiten ist für alle Beteiligten die angenehmste Lösung.
Es ist natürlich auch für mich, also es fällt mir schwer. Man hört es ja vielleicht, es ist nicht einfach, aber es ist echt auch nervig. Ja. Ich muss sagen, es ist auch verdammt nervig. Und das Problem ist, es ist eine alte E-Mail-Adresse, ne? Und ich habe von mir und ich habe gedacht so, ja gut, ich könnte die einfach löschen. Aber dann ist mir aufgefallen, ich bin noch bei diversen Portalen mit dieser E-Mail-Adresse. So muxmäuschen92@hotmail.com. Damit bin ich noch an sehr vielen Portalen angemeldet. Ich kann also die E-Mail-Adresse nicht löschen.
Verstehe.
Ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei. Nein. Ich muss es einfach hinnehmen.
Umleitung in Spam, dass du sie gar nicht zu Gesicht bekommst. Nur wenn du dann deinen Spam-Ordner leerst, dann siehst du die ganzen traurigen E-Mails, liebe Freunde. Und dann musst du dich kurz schlecht fühlen, wenn du den Spam-Ordner leerst.
Das ist mir nicht einfach von den Lippen gegangen, aber ich danke, dass du dem Gehör schenkst, Julia.
Gerne.
Vielen Dank.
Gut, dass du Danke sagst. Bei Danke fällt mir nämlich direkt ein, was ich heute noch mit dir besprechen wollte. Mhm. Und zwar wollte ich mal Danke sagen. Und zwar an die vielen Menschen, da muss man wirklich sagen, die vielen Menschen, die für uns damals am Anbeginn der Menschheit dafür gesorgt haben, rauszufinden, was kann man essen, was kann man nicht essen. Für alles muss es ein erstes Mal gegeben haben. Es muss jemanden gegeben haben, der Stöcke gegessen hat, Baum, Rinde, Gras und dann rausgefunden hat, mir geht's jetzt nicht so gut. Der sogenannte Vorkoster, die sogenannte Vorkosterin, ist damals vorausgegangen, mutig, als allererste Person. Man weiß ja nicht, was ist Gras, was ist ein Baum, was ist ein Stock. Aber man merkt, oh Mann, ich habe Hunger, ich muss irgendwas essen. Und diese mutige Person ist rausgegangen und hat gesagt, so, ich mach das jetzt einfach. Ich stecke mir das jetzt in den Mund und schluck das runter und dann gucke ich, was passiert. Es gibt so viele Sachen, von denen wir heute selbstverständlich sagen, das essen wir natürlich nicht. Mhm. Aber warum wissen wir, dass wir das nicht essen? Es muss ja jemanden gegeben haben, der es gegessen hat. Wissenschaft gab es früher noch nicht. Es gab nur Menschen und Natur. Und Menschen haben sich etwas von der Natur selber in ihren Leib einverleibt. Und da muss ich sagen, da gab es einfach ganz mutige Leute. Und da möchte ich einfach mal Danke sagen, wenn ihr das hört. Vielen Dank für alles.
Und eigentlich muss man auch wirklich froh sein, dass die Leute nicht heute leben, weil die würden einfach straight das Dusch, das Grapefruit-Shampoo und Duschgel trinken dann. Ja. Und dann weißt du ja, was dann passiert. Das ist ja gar nicht gut.
Boah, ich wäre so angepisst, wenn ich einer der ersten Menschen wäre. Und die hatten ja wirklich kaum Auswahl. Die mussten halt ihre Tiere da selber schlachten. Mhm. Und dann gab es vielleicht noch ein paar Pflanzen, die man, Kräuter und so. Aber das war's dann auch im Großen und Ganzen. Die ganzen geilen Gerichte. Ein Hähnchenpaella. Ramennudeln. Diese geilen Sachen. Glutamat, Aromat, die ganzen geilen Sachen, haben die nie kennengelernt. Tiramisu, solche Sachen. Da denke ich so, die haben so viel für uns getan und so wenig zurückbekommen. Die hatten so wenig Auswahl. Da möchte ich einfach mal sagen, eigentlich müsste man jedes Jahr für die eine Schweigeminute einlegen.
Aber was mir gar nicht gefällt, ist, dass sich Tee gehalten hat. Das ist ja eigentlich Laub. Wie gesagt, habe ich auch schon mal an anderen Stellen gesagt, schmeckt wie Laub. Rant. Tee, dass das immer noch existiert, finde ich eigentlich eine Frechheit. Natürlich, man kann jetzt sagen, mach halt Honig rein, mach halt Süßstoff, mache ich auch alles, ich trinke auch Tee. Aber mir kann niemand sagen, dass das wirklich genau gleich geil schmeckt wie eine schöne Schwipschwap. Aber es gibt doch dieses Süßholz noch, ne, wo man drauf kauen kann. Kennst du das?
Habe ich jetzt selbst noch nicht gekaut, aber habe ich schon mal von gehört, ja.
Ich habe das schon mal, ich sag mal so, auf dem Umfeld eines Mittelaltermarkts öfters mal gesehen. Oder auch so, ich weiß nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt, in der Schweiz heißt das Nierle. Das ist so ein poröser Baum, der ist ja ganz trocken und den schneidet man dann auseinander, so kleine Ässchen, und kann man rauchen. So. Also es ist mega giftig. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch gibt.
Heftig.
Das sind so Sachen, die ich auch im Umfeld eines Mittelaltermarkts oft gesehen habe. So. Oder mit rußigen Händen.
Ich sag mal so, du hast sehr viel Leid gesehen.
Mit rußigen Händen, mit Kieshänden in den Brotteig rein und den dann teigen.
Und damit zu Fuß nach Babylon.
Genau. Und den dann verkaufen für 9 Franken, 500 Gramm Brot, weil es handgemacht ist, nach alter Mittelalter.
Fuß geklöppelt.
Ja, und die Nüsse da drin sind nicht Nüsse, sondern kleine Kieselsteine, die sich da reingeworfen haben. Ja, das habe ich als gesehen. Ich wurde auch mal gecatcht da. Am Mittelaltermarkt hat mir jemand vegane Süßspeisen verkauft. Dachte, jetzt probiere ich das mal, dieses vegane. Und bin erst
typisch
danach.
Mittelalter, ja, vegane Süßspeisen.
Ich bin erst danach darauf gekommen, dass Oreo-Kekse auch einfach vegan sind. Ich kann auch immer einfach Pombeeren und Oreo-Kekse. Wenn du dich nur davon ernährst, lebst du vegan.
Wo wir gerade von Snacks sprechen, ich habe einen neuen Snack der Woche. Ich weiß noch nicht so lange her, dass ich einen Snack der Woche hatte, aber ich habe was Neues entdeckt und das muss ich jetzt natürlich teilen. Ich würde sagen, trenne ab.
Der Snack der Woche.
Ich war ausnahmsweise mal etwas weiter unterwegs als in meinem üblichen Supermarktradius und ich bin zu Lidl gelaufen und ich habe da etwas entdeckt, das heißt Milchcreme-Cookies von der Eigenmarke von Lidl, Sunday.
Mhm.
Und zwar sind das so kleine Kekse, es sind wie so Kekstaler aus so Teig und da drin ist eine Creme, beziehungsweise da drauf und da drin, es sieht aus wie so kleine Tartlets. Und diese Creme schmeckt wie Kinder-Country gemischt. Einfach dieses geile, schokoladige, milchige. Und da drauf sind noch so leicht draufgestreuselt, so 1, 2, 3 Smacks.
Mhm.
So geile Cerealien. Und das ist einfach so eine gute Mischung aus Keks und weicher Milchcreme mit so einem kleinen Cerealien-Topping. Es ist wie so Kinder-Country als Keks.
Interessant.
Finde ich wirklich auch sehr interessant. Dazu muss man sagen, 135 Gramm kosten 1,19 Euro, finde ich fair. Geschmack 8,5 von 10. Es ist jetzt noch nicht die 9, das wäre es, wenn es, glaube ich, so echtes Kinder-Country wäre. Es schmeckt nicht so ganz original, man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Aber es ist mal was Neues, das schätze ich sehr von Lidl, dass sie auch mit der Eigenmarke mal was Neues machen. Und deswegen 8,5 von 10. Beschaffung 9 von 10, gibt's bei jedem Lidl. Sehr gut zu erreichen eigentlich, Lidl gibt's eigentlich überall. Und Lebensgefühl 10 von 10 für mich.
Dann möchte ich mal einen Snack der Woche vorstellen und das ist ein Klassiker, ein wahrer Klassiker und ich traue mich jetzt einfach mal, weil es geht um Schokobananen und zwar nicht Gelee-Bananen, sondern die guten von Casali, Casali Schokobananen, die in der rechteckigen gelben Packung
Casali
Original Schokobananen, das sagt eigentlich schon alles, es ist das Original, es sind keine Gelee-Bananen, sondern es ist eine Schaumfüllung, würde ich es beschreiben und da muss ich sagen, das sind Kindheitserinnerungen, aber auch Erinnerungen von letzter Woche, weil ich habe sie letzte Woche gegessen und das ist die Packung ist auch schon so classic, da ist so eine Folie drin, so die Schokobananen befinden sich auf 2 Ebenen und wenn man da schon 2, 3 gegessen hat und man will sie so wegpacken, dann fliegt alles durcheinander, die Packung funktioniert nicht so ganz, aber das gehört dazu und das ist wirklich, also wenn man das isst, das ist Urlaub, das sind tropische Nächte, das sind Strandtage, das sind hohe Wellen, stille Wasser,
Cocktails,
tiefe Meere, Cocktails, das ist alles dabei und ich möchte jetzt mal was vorlesen, was ich gefunden habe bei der Produktbeschreibung und eigentlich muss man sagen, es ist die Origin Story der Casali Schokobananen und das ist ein Original-Pressetext zu diesen Bananen und das möchte ich jetzt kurz...
Steht das auf der Packung?
Nee, es steht nicht auf der Packung, aber ich habe es beim Recherchieren gefunden, weil ich habe gesehen, es gibt ganz viele Produkte mittlerweile von diesen Casali Schokobananen. Es gibt zum Beispiel ein Likör, Casali Schokobananen Likör. Und dafür würde ich anfangen, Alkohol zu trinken, das muss ich sagen. 15% und also Schokobananengeschmack.
Heftig.
Und das ist...
Irgendwie habe ich irgendwas in mir, ein kleiner Teil, mir hat jetzt gerade Bock, ein Shotglas Schokobananenlikör zu trinken.
Ja, auf jeden Fall, welcher Snack hat schon eine Origin-Story? Und das ist eine offizielle Produktbeschreibung und dazu möchte ich ein bisschen Musik einspielen, weil da geht es um Gefühl. Da geht es um Gefühle, das ist ein Lifestyle und der wird hier vermittelt und da möchte ich ein bisschen was Flottes im Hintergrund. Produktbeschreibung, Casali Schokobananen. 300 Gramm für 2,19 Euro. Wo ist es schöner als an der Schokobananen-Coast? Nirgendwo. Kristallklares Wasser, feiner Sand und Sonne pur. Die Schokobananen-Coast lädt schon seit Urzeiten zum Langmachen und Wegträumen ein. Eine Insellegende besagt, dass ein verzauberter Flamingo von vor unzähligen Jahren an der Schokobananen-Coast Schokobananensamen gesetzt hat. Seitdem blühen und hinein die Casali-Klassiker hier. Kannst du die knackige Schokohülle schon schmecken? Zergehen die fruchtig zarten Original-Chiquita-Bananen schon auf der Zunge? Also das ist der Text und der ist original. Schokobananen von Casali 300 Gramm, 2,19 Euro. Muss kurz umrechnen, 100 Gramm sind 73 Cent. Ich finde, das geht.
Ich muss sagen, wenn ich mit meinem Boot irgendwo anlegen würde, dann an der Schokobananen-Coast.
Wer ist so dieser Flamingo und warum wurde er verzaubert?
Das verstehe ich auch nicht.
Das ist also die Origin-Story. Also es gibt mittlerweile auch so kleine Snack-Bananen. Dann gibt es große Bananen, die sind irgendwie noch mit Beeren gefüllt. Es gibt auch, glaube ich, Schoko-Giraffen, Schoko-Hasen. Das ist so ein bisschen...
What? Mit Banane gefüllt?
Saisonal angepasst, aber ich bleibe beim Schoko-Bananen-Original. Und da muss ich sagen, preislich geht das. Finde ich. Preis-Leistung ist natürlich 10 von 10. 100 Gramm, 73 Cent, das geht.
Ja.
Beschaffungsaufwand, muss ich sagen, könnte noch verbreiteter sein. Gibt's nicht immer überall, aber schon oft, zumindest an der Schokobananen-Coast gibt's sie sehr oft. 9 von 10, sage ich mal.
Ich habe so das Gefühl, wenn's sie im Supermarkt gibt, dann gibt's da noch sehr viele Packungen von da. Also immer sehr vorrätig.
Ja, das mag vielleicht Gründe haben. Aber das Lebensgefühl, muss ich sagen, also 10 von 10 ist das Maximum. Aber ich möchte hier eigentlich 15 von 10 geben. Weil so also, kristallklares Wasser, feiner Sand und Sonne pur. Die Schokobananen-Coast lädt schon seit Urzeiten zum Langmachen und Wegträumen
ein. Zum Langmachen?
Ja, feiner Sand und Sonne pur.
Nein, das ist wirklich, das muss man jetzt auch mal würdigen. Alleine den Text muss man ja schon würdigen.
Also sie geben alles, vielleicht aus Gründen müssen sie auch alles geben. Ja. Ich glaube, ein Snack, der nicht in der breiten Masse beliebt ist, es ist so ein bisschen ein autonomer Snack. Underground, subversiv, der schwarze Block der Snacks ist das.
Ja.
Der schmeißt auch mal mit schokolierten Früchten.
Die Snack-Antifa.
Genau. Schokobananen-Original von Casali, das ist mein Snack der Woche.
Finde ich sehr gut.
Es muss jetzt auch einfach mal raus.
Es muss raus. Ich finde, jeder sollte seine Snacks ohne Vorbehalte einfach hier präsentieren dürfen. Meins ist es nicht, aber das juckt mich auch nicht, weil es ist deiner und deswegen hat es durchaus Berechtigung.
Ich rechne dir das hoch an, dieses Verständnis, das du hier mir entgegenbringst. Ich habe ja lange dazu gebraucht, das überhaupt hier vorzustellen, weil ich mich nicht getraut habe. Schokobananen ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, das teilt die Massen.
Ja.
Ja, das war der Snack der Woche.
Gute Runde wieder, oder?
Der Snack der Woche. Jetzt mal von der Karibik an den Comasee. Du hast House of Gucci geguckt, ich auch.
Ja.
Und da möchte ich mal eine Sache ansprechen. Also der Film ist ja eine US-amerikanische Produktion.
Mhm.
Sehe ich das richtig? Das
richtig.
Sind US-amerikanische SchauspielerInnen dabei.
Richtig.
Adam Driver ist Amerikaner, ne? US-Amerikaner,
ja.
Ich meine ja. Lady
ja.
Gaga auch, Jared Leto auch. Und die spielen, also US-Amerikaner spielen einen Film, der in Italien spielt hauptsächlich, mit ItalienerInnen. Real existierende Figuren, die dort, ich muss sagen, eigentlich parodiert wurden. Ne?
Ja.
Jetzt sprechen die aber im Originalton, ich habe den in den Originalton geguckt, Englisch mit italienischem Akzent.
Ja.
Also sie sprechen nicht einfach Englisch und es wird erzählt, das ist quasi das Italienisch, was sie sprechen. Sie sprechen ja nicht Italienisch mit Akzent, sondern man kann ja erzählen, dass Englisch ist das Italienisch.
Mhm.
Aber sie haben sich dazu entschlossen, wir lassen die Figuren Englisch mit italienischem Akzent sprechen.
Ja.
Da frage ich mich, ist das normal? Ich habe mir nie darauf geachtet, ob das bei Filmen, ich sag mal, die US-amerikanische Produktion sind, aber nicht in den USA spielen, sondern zum Beispiel in Frankreich, Deutschland, vielleicht Philippinen, irgendwo in Asien. Wird das dann mit Akzent immer gesprochen?
Ich hoffe nicht.
Ehrlich gesagt, ich fand das eine Katastrophe.
Es ist eine Katastrophe, aber wir müssen den Film auch nicht bewerten, finde nee. Ich. Ich sehe mich nicht als Cineast. Ich habe kein DVD-Regal und denke deswegen, dass ich Ahnung von Filmen hätte.
Ja.
Ich werde das nicht bewerten.
Ich muss sagen, mir kam es so ein bisschen so vor, ohne jetzt den Film zu bewerten. Lady Gaga hat ja auch italienische Wurzeln und andere Schauspieler auch, die da mitgemacht haben. Und ich glaube, das war dann so im Brainstorming, ja, ich könnte mich noch besser in die Rolle reinversetzen, wenn ich mit meinem italienischen Akzent rede. Und dann ist natürlich so, entweder einer oder alle, weil sonst ergibt es gar keinen Sinn mehr. Und dann hat man einfach gesagt, ihr macht jetzt alle italienischen Akzent, auch Adam Driver. Und es ist dann wirklich so, als würden sie Theater spielen. Also es wirkt absolut dann direkt, ist ein ganz anderes Level von Schauspiel. Ja. Es ist irgendwie so ein bisschen
Sketch.
Super affektiert und sketchig und irgendwie unnatürlich. Das ist leider so und das habe ich auch nicht verstanden, warum sie das gemacht haben. Aber ich hoffe, dass wenn jetzt ein deutscher Film in den USA spielt, dass das dann nicht mit einem deutschen Akzent gespielt
wird. Das habe ich mich jetzt gefragt. Nehmen wir an, Bavaria Film, deutsche Produktionsfirma, produziert ein Biopic über John F. Kennedy mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Ist er dann, kommt er rein und sagt, hey Jackie, machst du mir einen Coffee? Oder sagt er, hey Jackie, kannst du mir einen Kaffee machen?
Ja.
Wird er dann mit Akzent sprechen die ganze Zeit, ich brauche ein Taxi, man.
Ja.
So? Oder wird er einfach sagen, kannst du mir ein Taxi rufen?
Ja, und da muss man sich vorstellen, wir fanden das jetzt schon unangenehm mit dem italienischen Akzent.
Ja.
Aber wie unangenehm ist das ItalienerInnen gefunden haben. Unfassbar unangenehm.
Da habe ich eine Story zu, ist zwar ein bisschen anders, also es gibt ja Tatort auch in der Schweiz. Und ich weiß nicht, ob es beim neuen, es gibt jetzt einen neuen Tatort aus Zürich, aber beim Luzerner Tatort war es so, der wurde auf Schweizerdeutsch gedreht und dann nachsynchronisiert für das deutsche und österreichische Publikum, weil Schweizerdeutsch verstorben wird in Deutschland und Österreich so. Und dann wurde es nachsynchronisiert, aber nicht mit einem Bühnenhochdeutsch, was die Schauspieler alle können, weil sie TheaterschauspielerInnen sind und die können das relativ akzentfrei, sondern mit diesem DJ Bobo Hochdeutsch. Halt, stopp, Kantonspolizei Zürich, ich schieße, hey!
Das ist
Hände
so
hoch.
Das ist der Grund.
Hey, jetzt kurz.
Das ist wirklich der Grund, warum die Deutschen immer noch glauben, dass das Schweizerdeutsch wäre.
Weil Obacht, fahr nicht so schnell. Hey, ist Autobahn.
Das wird ja weiterhin so erzählt, als gäbe es diese Sprache.
Ich glaube, die Leiche liegt schon 4 bis 5 Tage hier. Es finden sich Morden im Mundraum.
Das ist doch kein Wunder, dass Deutsche denken, dass ihr so sprecht. Weil das ist einfach, es ist eine Erzählung, die wird immer weitergeführt. Mhm. Von DJ Bobo über den Tatort.
Das sind aber ja jetzt Schweizer SchauspielerInnen zum Großteil, die natürlich dann einen Schweizer Akzent imitieren. Das ist nicht Adam Driver, denn dann, ey Papa, how do you do? So, was extrem einfach, also schon wenn ich es mache, ist mir unangenehm. Ne?
Ja.
Spontan fällt mir noch Christoph Waltz ein, der manchmal so Nazis und Deutsche spielt.
Ja,
aber der ist ja auch Österreicher. Ne?
Ja.
Also der spricht, der hat seine Muttersprache. Ja, ist schwierig. Du hast doch mal so einen Thread gehabt oder eine Frage auf Twitter gestellt, wo du gefragt hast, wann wird in Synchronisation auf du gewechselt vom sie. Also wenn man englische Produktion hat, da wird you, es du oder sie. Und wann wird es aber zu du gewechselt, zum Beispiel in einer Liebesbeziehung? Nehmen wir an, jemand hat eine berufliche Beziehung und dann wird gesiezt. Auch immer mit Vorname und Siezen. Dieses Abi-Siezen. Sie, Julia, wie geht es Ihnen? Und nicht du, Julia, wie geht es dir? Oder sie, Frau Becker, wie geht es Ihnen? Sondern sie, Julia. Und wann wird dann gewechselt? Und ich glaube, es gab Antworten, oder, dazu?
Ja, es gab auf jeden Fall Antworten von einer Synchronregisseurin, die hat gesagt, es gibt so eine lose Regel dafür, dass man nach dem ersten Kuss duzt manchmal. Und ich finde halt, das ist viel zu spät. Ich finde, das fällt mir halt ganz oft, fällt mir das bei Synchronisation auf, dass es unnatürlich gesiezt wird. Mhm. In Situationen, wo man sich schon längst duzen würde. Mhm. Nun gibt's das natürlich im Englischen nicht. Das heißt, die Synchronisation muss es entscheiden.
Mhm.
Die Regie, wann da geduzt wird. Und ich finde, also ich würde meinen Freund auch schon vor dem ersten Kuss duzen, sag ich mal so.
Ja,
ja, und das ist halt tricky so. Man kann es nicht immer genau sagen, wie das jetzt gemeint ist. Mhm. Ob das noch förmlich ist oder nicht mehr.
Auch so Arbeitsplatz. Also am Arbeitsplatz wird dann oft gesiezt.
Ja.
Sie, Michael oder so.
Ja.
Das ist ganz komisch.
Das Hamburger
ich.
Du.
Ja. Auf jeden Fall, ich würde es nicht so machen mit Adam Driver. Ich würde den nicht da bloßstellen und sagen, jetzt machen wir einen italienischen Akzent.
Nee, unangenehm für alle Beteiligten.
Also müsst den Film nicht gucken.
Nee. Aber Adam Driver sieht sehr gut aus in dem Film, wie immer.
Ja, die sehen alle sehr gut aus.
Der ganze Film sieht gut aus, das muss man sagen. Das sieht wirklich sehr gut aus. Natürlich super schöne Drehplätze und so. Aber ja, ansonsten eher enttäuschend.
Ich sag mal so, wenn der Film ein Podcast gewesen wäre, der wäre dann nicht bei Spotify Wrapped bei irgendjemandem aufgetaucht.
Apropos Wrapped, it's a Wrap. Wir drehen jetzt hier ab. Es ist fertig, es ist aus. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Wir müssen jetzt unserem Tagewerk nachgehen. Ich muss noch ein bisschen Rodeln üben und du hast noch eine Packung Schokobananen. Also wir hören uns hoffentlich Dienstag wieder. Mhm. Bis dahin bleibt drin und bleibt gesund.
Danke für euren Support. Danke fürs Abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Woche. Auf Wiederhören und tschüss.
Tschüss.
Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.